Ja, jetzt spreche ich mit Elisa Überscher und mit Tanja Krone. Es geht um die kollektive Performance 30 Stunden runter den Tisch vom Freitag um 18 Uhr bis Samstag um 24 Uhr auf dem Marktplatz, die sich 30 Stunden lang durch Texte der DDR-Frauenbewegung 89-90 liest und navigiert und vielleicht auch ein bisschen auf das guckt, was da in die Gegenwart so zurückgespiegelt wird. Ja, vielleicht stellt ihr euch beide erstmal vor und sagt, wie ihr da so drauf gekommen seid. Jetzt muss eine beginnen.
Heute beginne ich. Ich bin Tanja Krone, hallo. Schön, dass wir hier sein können in der Sendung. Ich bin Künstlerin, Theatermachende, Musikerin, alles Mögliche, lebe eigentlich in Berlin und bin jetzt hier in Leipzig, um mit Elisa, die ich vor vielen Jahren in einer Theaterproduktion kennengelernt habe, eben diese 30 Stunden runder Tisch anzuzetteln und umzusetzen.
Genau, und ich bin Elisa Überscher und Schauspielerin und Künstlerin, lebe hier in Leipzig und habe letztes Jahr angefangen, mich mit Frauenbewegung 89-90 zu beschäftigen und bin das Jahr zuvor Tanja Krone über ihre Arbeit Ellenbogenprinzip wieder begegnet und dann haben wir über Ostbiografien gesprochen und sind irgendwie drauf gekommen, dass wir ähnliche Themen haben und in der Beschäftigung mit Frauenbewegung und so habe ich dann gesagt, Mensch Tanja, müssen wir eigentlich zusammen machen. Und so ist das dann gekommen, dass wir das gemeinsam konzipiert haben und dann, ja, jetzt stehen wir zwei Tage vorm Happening.
Genau. Vielleicht noch ein Satz. Also genau, ich habe mich eben in den letzten Jahren viel mit meiner eigenen Ostbiografie auseinandergesetzt und habe viele Interviews geführt. Einfach nur mit Menschen, die mich zu dieser Wendezeit so umgeben haben und fand das dann in dieser Beschäftigung ganz interessant, wie viele Geschichten oder Erinnerungen ich eben eigentlich nicht hatte an die Zeit, obwohl ich sehr viel mit diesen Menschen damals zu tun hatte und ich glaube, da wurde so auch mein Interesse daran geweckt, mich noch mehr mit dieser Umbruchphase auseinanderzusetzen und deswegen, also das ist auch ein Grund, warum ich jetzt hier mit Elisa dieses Ding anzettel.
Das ist ja auch, wenn man nicht direkt als Akteurin damals beteiligt war, blickt man da halt von außen drauf wahrscheinlich und ich stelle mir das so vor, dass ihr euch jetzt auch erst nochmal durch die Archive geschlichen habt und da vielleicht so verstaubte Schreibmaschinen geschriebene Texte gelesen habt, falls die nicht schon alle digitalisiert sind und als PDF vorliegen. Andererseits seid ihr vielleicht auch auf Namen gestoßen, habt nachgefragt, wer so dahinter steckt, hinter diesen Namen. Vielleicht auch Frauen von damals kontaktiert und mit denen gesprochen. Könnt ihr was über eure Recherche erzählen?
Ja, Archive ist ein gutes Stichwort. Wir waren auf jeden Fall in der Frauenkultur hier in Leipzig und auch in der feministischen Bibliothek Mona Lisa und dann noch in der Robert-Habelmann-Gesellschaft im DDR-Oppositionsbewegungsarchiv in Berlin. Und ja, verstaubte Schreibmaschinen, geschriebene Texte. Ja, viele angetroffen und die haben wir dann versucht oder sind wir gerade dabei, eigentlich alle zu scannen und die liegen halt noch nicht alle digitalisiert vor. Manchmal im Stadtarchiv in Leipzig waren sie auch auf Mikrofilm. Also es ist schon sehr interessant, wie die Archive da aufgestellt sind. Aber genau, wir haben super viele Texte gefunden und das sind natürlich erstmal nicht alle. Sozusagen ein kleiner Ausschnitt, den wir da am Freitag und Samstag haben. Und genau, und Frauen habe ich letztes Jahr angefangen zu interviewen, Zeitzeuginnen von damals hier in Leipzig. Und genau, da stößt man automatisch auf Frauen wie Marion Ziegler, auf Petra Lux, auf Dietlin Starke, die alle sehr engagiert waren hier in Leipzig, auf Cornelia Matzke. Wer fällt mir noch ein? Susanne Scharf natürlich, die Mona Lisa gegründet hat. Und
Christine
Rietzke auf jeden Fall, die Frauenkultur jetzt hat und früher in der Fraueninitiative aktiv war und die mitgegründet hat und auch Gründerin der Zaunreiterin ist. Also Zeitschriften ist ein großes Thema, was so das Kommunikationsmittel damals war. Und das ist auf jeden Fall wahnsinnig mannigfaltig und wir haben versucht, das Archivmaterial in Rubriken zu sortieren und zu teilen oder zu unterteilen, damit es einen Überblick gibt. Und genau, und so können dann Verlesende am Freitag und am Samstag sich aus unterschiedlichen Rubriken Texte raussuchen und mit uns mitverlesen.
Hat Leipzig für diesen Aufbruch der unabhängigen Frauenbewegung, der vielleicht nochmal ein bisschen separat zu betrachten ist zur offiziellen Frauenbewegung der DDR, eine besondere Rolle gespielt? Also man sieht, diese großen Treffen von Frauen waren damals in unterschiedlichen Städten. In Berlin wurde sich getroffen, in Leipzig. Hat Leipzig dabei für euch dann eine wichtige Rolle gespielt? Damit?
Kann ich jetzt so gar nicht sagen, weil ich die anderen Städte mir nicht näher angeguckt habe. Möglicherweise, aber das ist tatsächlich was wir vielleicht auch dann Freitag, Samstag die Zeitzeuginnen fragen können, die kommen. Ich kann das nicht beurteilen. Kannst du es beurteilen?
Na, ich glaube, dass also es sollte auf jeden Fall eine Vernetzung stattfinden. Also Fraueninitiativen gab es ganz viele in unterschiedlichen Städten. Also wir sind auch auf Texte aus Dresden oder aus Jena und Erfurt und Weimar und so gestoßen.
Magdeburg.
Also Magdeburg zum Beispiel. Ja, Altenburg, Leipzig und so. Also da hat überall was stattgefunden und die haben sich auch versucht zu vernetzen. Der Unabhängige Frauenverband an sich hat sich dann in Berlin offiziell gegründet. Und dann haben sich ganz viele Fraueninitiativen, wie auch die Fraueninitiative hier in Leipzig, sozusagen dem Unabhängigen Frauenverband angeschlossen. Also es war, ging da viel um Vernetzung.
Aber wie gesagt, ich kann nicht sagen, ob Leipzig da eine Vorreiterrolle gespielt hat oder so. Also man könnte ja jetzt sagen, damals die Demos, ne, die waren ja, also ich erinnere mich, dass mein Vater hier zu den Demos gefahren ist und so weiter. Also man könnte sagen, ist das hier der Ort gewesen, wo dann eben auch die Frauen aktiv wurden oder die Bewegungen begonnen haben. Aber laut der Materialien, die wir durchforstet haben, können wir das so nicht sagen. Es gibt einfach viel Material aus Leipzig, aber es gibt auch aus Jena sehr viel Material und eben alle anderen Städte tauchen da irgendwie auch auf.
Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass sich Fraueninitiativen auch schon in den 80ern gegründet haben und die sich so, also illegalerweise natürlich da noch, die sich zu Hause angefangen haben zu treffen und auf einmal gab es Frauenrunden und sowas. Also deswegen kann man das, glaube ich, wie du sagst, Tanja, nicht speziell auf Leipzig beziehen. Aber dadurch, dass wir hier in Leipzig vor Ort sind und, glaube ich, vor allen Dingen die Frauenkultur und die Mona Lisa frequentiert haben als Archivfundus, ist vielleicht der Fokus, liegt ja vielleicht darauf oder könnte man könnte das vielleicht denken.
Also ihr wolltet euch auch ein bisschen auf Leipzig fokussieren vielleicht, oder?
Unbedingt. Also wir wollten, wir machen es ja in Leipzig und es ist ja auch, also es ist ja ein Projekt, das ist zum Teil von der Stadt Leipzig jetzt gefördert. Ne? Das war auch so für uns der Anlass, ehrlich gesagt, etwas zu konzipieren. Also die Themen lagen da, das ist ja oft so, und verschiedene Themen und irgendwie kommt man dann zusammen. Und dann gab es aber auch diese Ausschreibung der Stadt Leipzig und die hatte was, hieß die nicht sogar Stadt in Bewegung oder so?
Ja.
I don't know. Und dann haben wir unsere Themen mal damit abgeglichen und gemerkt, ah, das würde aber gut passen und haben einfach mal sehr, sehr schnell so ein Konzept entwickelt. Wie gesagt, weil das sowieso alles schon bei uns da war und dass das dann erstmal auch mit Fokus auf Leipzig begonnen hat und auch da weiterführt, finde ich, ist irgendwie logisch. Also wir sind zum Beispiel nicht in andere Städte gefahren und haben in anderen Archiven geguckt, außer jetzt in der Robert-Havemann-Gesellschaft, die ja den Anspruch auch nicht erheben. Es gibt ein Archiv, das nennt sich Grauzone und die Robert-Havemann-Gesellschaft hat einfach eine sehr gut, wie sagt man, durchgestaltete Grauzone-Archiv, ein Archiv. Das haben die sich zur Aufgabe gemacht. Und da, das ist alles digitalisiert oder wird gerade digitalisiert. Da findet man, glaube ich, alle Protokolle auch von allen Sitzungen und so weiter. Die haben schon das meiste. Aber natürlich haben wir jetzt hier in den Leipziger Archiven, wo es ja dann auch sehr persönliche Kontakte dann gab oder die haben sich darüber, sind die entstanden, gab es natürlich Texte, so handschriftliche Mitschriebe sogar von Protokollen und so. Das hätten wir jetzt da in der Robert-Havemann-Gesellschaft nicht gefunden. Und insofern würde ich sagen, unser Archiv speist sich im Grunde aus den Leipziger Archiven und der Robert-Havemann-Gesellschaft, also diesem Grauzonen-Archiv.
Habt ihr euch auch mit so Sichtbarkeit beschäftigt? Also die Frauen, das sind ja sehr heterogene Wesen, dann doch am Ende sind viele unterschiedliche Positionen wahrscheinlich auch, die nicht alle sich dann in diesen Archiven der unabhängigen Frauenbewegung auch wiederfinden. Habt ihr euch damit beschäftigt, dass ja auch so Frauen in der Punkszene, Künstlerinnen und Schriftstellerinnen, wie zum Beispiel Irmtraut Morgner oder so, also das waren ja doch auch unterschiedliche Positionen, die vielleicht so nebeneinander standen, oder habt ihr euch mehr so darauf auf ja, dieses Gemeinsame geschaut dann, also was man vielleicht dann eher in diesen Positionen und Papieren der unabhängigen Frauenbewegung findet?
Also eher Breite, würde ich sagen. Wir sind eher in die Breite gegangen, als zu gucken, also Irmtraut Morgner ist zum Beispiel nicht dabei, also weil wir haben eigentlich erstmal explizit danach geguckt, was gibt es für Texte, die eigentlich die Bewegung damals widerspiegeln, also wirklich von diesem Moment des Mauerfalls oder kurz davor. Wir haben explizit alles ausgeschlossen, was noch vorher stattfindet, also selbst Sommer 89 haben wir nicht mit reingenommen, um irgendwie so einen Rahmen uns zu geben. Und wir hören, glaube ich, auch mit den meisten Texten auf kurz vor der Wiedervereinigung und haben versucht rauszukriegen oder versuchen darzustellen, was war diese feministische, aktivistische Bewegung und auch wer war da drin. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe gar nie wirklich auf Namen geguckt. Mir ist mir jetzt aufgefallen bei deiner Frage vorhin. Ich habe eher immer geguckt, was sind das für Textqualitäten und was steht da drin, wo es gibt auch wahnsinnig viele Wiederholungen, ist ja total klar, in den Aufrufen, in den Protokollen, in den Programmatiken oder so. Aber es ging uns eher darum, eine Vielzahl davon zu kriegen, also auch um ein Gefühl dafür zu entwickeln, was war da los? Kann man diese, auf uns wirkt es wie eine große Aktivität in dieser kurzen Zeit und wie kann man die eigentlich darstellen oder spiegeln? Wer jetzt von den Frauen dann auch in anderen Gruppen unterwegs gewesen ist oder ob es da vielleicht Differenzen gab, was ich mir gut vorstellen kann, darauf haben wir jetzt keinen Fokus gelegt. Und wir hätten ja auch, also weil du Irmtraut Morgner erwähnst, wir hätten ja auch ihre Texte, also die sie geschrieben hat, die nichts mit einer Frauenbewegung zu tun haben, einbeziehen können. Das wollten wir alles nicht. Also wir wollten ganz konkret um so einen politischen Aktivismus uns bemühen.
Habt ihr auch auf die dramaturgische Qualität von Texten geachtet? Weil als Schauspielerin und Theatermacherin, da liegt das nahe, weil vielleicht ja auch da bestimmte Konflikte zum Ausdruck kommen in den Texten vielleicht. War das für euch wichtig?
Auf jeden Fall. Aber, also ich für meinen Teil kann sagen, ich bin halt von diesen Texten überfordert, ist das falsche Wort. Aber so, ich bin so geplättet, weil diese Texte so sehr direkt Dinge fordern. Also, und das beeindruckt mich sehr. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da unbedingt jetzt ein Theaterstück draus machen wollen würde. Weiß ich aber gar nicht so genau, müsste ich mal drüber nachdenken. Aber ja, genau, das hat mich vor allem interessiert. Und mich haben auch durchaus Texte interessiert, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so interessant wirken. In der Einfachheit liegt dann manchmal so eine sehr große Kraft. Das ist mir aufgefallen.
Ich finde, die Texte sind auch dadurch, weil, also es ist ja wie so ein Nadelöhr eigentlich, dieser Mauerfall 89 bis zu den ersten Wahlen März 90 bis zur Wiedervereinigung im Oktober 90. Also dieses eine Jahr ist ja für uns eigentlich wie so ein Nadelöhr und das ist schon interessant, wie verdichtet dann auch Texte geschrieben werden, also oder geschrieben wurden. Wir haben heute ganz viele Aufrufe zum Beispiel nochmal gelesen und gesehen und da muss das alles ganz, ganz präzise und sehr, sehr dicht formuliert werden. Und das finde ich ist eigentlich als Textqualität total interessant. Oder auch zu sehen, jetzt haben sich in den 80ern dann Gedanken entwickelt und 89 klare Forderungen und die mussten auch schnell zu Papier gebracht werden. Also das, man musste auf einmal, um gehört zu werden und um nicht unterzugehen oder um das auch zu versuchen durchzusetzen, was man braucht, musste einfach schnell agiert werden und auf einmal mussten schnell auch Forderungen verbalisiert werden und in eine politische Form gebracht werden. Und das ist eigentlich interessant und ich finde, das ist sehr verdichtet und das interessiert mich total. Wir haben zum Beispiel auch, also weil du auch nochmal Irmtraut Morgner oder so angesprochen hast, wir haben auch uns entschieden, Gedichte und auch lyrische Sachen mit reinzunehmen. Also das ist auch auffällig. Also neben den Zeitschriften, die ganz wichtig waren, ist Lyrik, finde ich, einfach ein wichtiger und großer Teil. Neben Protokollen und neben Aufrufen und Demonstrationsaufrufen oder Programmatiken, Manifesten und so ist das einfach, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und das macht einfach total Spaß, das zu lesen.
Aber eben diese Gedichte sind aufgetaucht in den Zeitschriften, die dann damals ins Leben gerufen wurden, um eben auch was zu manifestieren oder Stellung zu beziehen im Politischen.
Ja, die Bedürfnisse und Forderungen sind da wahrscheinlich auch so ein bisschen ungefiltert, also nicht an politischer Machbarkeit dann halt orientiert, weil das war ja vielleicht auch ein Problem, wieso man das auch so ein bisschen als Geschichte eines Scheiterns später betrachtet hat, weil dann ja der Versuch dann, das auf Parteiebene da zu bringen, die unabhängige Frauenbewegung ist ja vielleicht so ein bisschen gescheitert, aber trotzdem sieht man da diese Forderungen und vielleicht beeindrucken die auch heute noch, aber auch gerade deswegen, weil sie halt vielleicht damals gescheitert sind.
Das Interessante ist ja, dass die Forderungen, die damals gestellt wurden, gar nicht so weit weg sind von den Forderungen, die heute gestellt werden. Also das ist eigentlich, oder das war einer der Ausgangspunkte, die uns sehr überrascht haben. Wir lesen das und denken, hä, was ist denn 30 Jahre lang eigentlich nicht passiert? Und Scheitern ist ein großes Wort. Man könnte, also in meiner anfänglichen Betrachtung oder Recherche letztes Jahr habe ich auch gedacht, oh, das muss ein wahnsinniges, auch Desillusionsmoment gewesen sein, weil natürlich sind diese Forderungen nicht in den Einigungsvertrag gekommen. Und auch Frauen wurden, die sich dann unter einer alternativen Liste bei den Grünen auch mit aufgestellt haben, nicht unbedingt gewählt wurden. Im März 90. Und da kann man sich auch fragen, warum das so ist. Da gibt es auch unterschiedliche Antworten darauf. Aber das Interessante ist eigentlich auch dann zu gucken, was ist aus den aktiven Frauen sozusagen geworden oder was ist aus diesen Forderungen geworden. Und da gibt es sehr viele Beispiele, vor allen Dingen in Leipzig. Also wenn es damals nicht aktiv dazu gekommen wäre, sich um ein Frauenhaus zu bemühen, hätte Leipzig heute nicht 4 Frauenhäuser. Oder wenn es sich nicht aktiv darum bemüht worden wäre, eine Fraueninitiative zu gründen, gäbe es die Frauenkultur heute nicht. Und das sind wichtige soziale Orte für diese Stadt und auch für Frauen und deren Angehörige und wichtige Treffpunkte. Also das Scheitern sieht halt so aus, weil es irgendwie erstmal nicht, dass diese Forderung oder die Personen später nicht mehr politisch irgendwie auftauchen, könnte man das vermuten, dass es irgendwie gescheitert ist. Aber ich bin mittlerweile auch selber dabei zu sagen, dass das nicht ganz stimmt, und sondern es sich so viel ergeben hat dadurch, durch dieses Engagement. Und 89, 90 ist, glaube ich, wie so eine Hochkonjunktur innerhalb der Frauenbewegung. Also ich stelle mir das immer als Sinuskurve vor. Und dann gibt es natürlich auch mal Flauten und da gibt es auch mal Zeiten, wo weniger passiert, aber es bleibt trotzdem bestehen und dann schlägt es mal wieder sehr aus in politischen Hochphasen.
Habt ihr versucht, das weiter zu verfolgen? Also zum Teil ist vielleicht diese unabhängige Frauenbewegung in Parteien aufgegangen, zum Teil aber auch in die außerparlamentarischen sozialen Bewegungen aufgegangen und eingegangen und hat solche Räume dann geschaffen wie die Mona Lisa oder die Frauenkultur eben. Habt ihr das auch versucht weiter zu verfolgen, das Schicksal der Autorinnen der Texte zum Beispiel?
Ja, zum Teil. Also vor allem über die Akteurinnen, würde ich sagen.
Ja, also wenn man zum Beispiel Marion Ziegler, die war damals im Stadtrat 89, 90 und die war in den 2000er Jahren dann auch nochmal im Stadtrat aktiv, oder andere Frauen, die damals aktiv waren, haben sich auch weiterhin diese Projekte gesucht, also wie zum Beispiel Gabi Esbach von Frauen für Frauen, die sich viel mit eingesetzt hat, dass es Frauenhäuser entstehen, und die haben einfach einen riesen Verein, oder wie
Katrin Rohnstock zum Beispiel, die damals die Y mitgegründet hat, die jetzt heute ihre Erzählsalons seit Jahren macht, wo sie sich eben auch viel mit Ostbiografien beschäftigt oder denen Platz einräumt. Es sind vielleicht sicherlich ganz unterschiedliche Varianten, die einzelnen Frauen dann gewählt haben oder Wege, die sie gegangen sind. Aber so ein bisschen, ja, lässt sich das über die Personen nachvollziehen. Und ansonsten haben wir jetzt nicht so dolle geforscht, wie es jetzt mit Initiativen ausgeht. Also dieses taucht dann auf, also auch in späteren Texten und so, aber da hatten wir nicht die Zeit.
Ja, trotzdem interessant und soll ja auch ein bisschen neugierig machen, vielleicht auch ein bisschen dazu auffordern, sich selber damit zu beschäftigen, in die Mona Lisa zu gehen oder in andere Räume. Und am Freitag um 18 Uhr geht's los und ihr habt ja auch zur Partizipation aufgerufen. Menschen können sich beteiligen, Texte lesen. Habt ihr auch Frauen aus der damaligen Zeit überredet, nochmal vorbeizukommen und vielleicht was zu sagen, was zu lesen?
Ja, absolut. Überredet finde ich gut. Wir haben echt lange überreden müssen. Ja, es sind einige da, genau. Ja. Und wir freuen uns sehr. Also es ist, Bärbel Klessner ist da, Dietlin Starke ist da, Katrin Rohnstock, Petra Lux hoffentlich, aber konnte es noch nicht ganz zusagen.
Genau. Christine Rietzke wird auf jeden Fall da sein.
Sowieso, weil die machen ja auch eben das Frauensternchen-Festival, ne? Das ist ja am Samstag.
Ja, gleichzeitig.
Genau.
Genau.
Ja, habt ihr Angst vor dem Wetter? Es soll pünktlich um 18 Uhr aufhören zu regnen, habe ich gehört im Wetterbericht.
Ich habe Angst. Ich beschäftige mich nicht mit dem Wetter. Das stimmt alles eh nicht.
Ja. Doch, ich habe Angst, weil ich habe Angst, dass es kalt wird. Also wenn es 18 Uhr aufhört zu regnen, bin ich froh. Ich bin eine Frostbeule. Und wenn es so anfängt, dann kann es sein, dass ich die Kurve nicht mehr kriege in 30 Stunden.
Ja, nee. Also,
ich bringe ein Tuch mit. Eine Wärmflasche bringe ich dir.
Oder das ist jetzt schon mal der Aufruf an alle HörerInnen. Eine Wärmflasche mit warmem Wasser.
Ja, vielleicht auch ein bisschen Schnaps oder sowas.
Ja, auch. Okay. Ja, gerne.
Ja, vielleicht können wir nochmal die Internetseite durchsagen, auch auf der nochmal alles draufsteht.
Ja, sollen wir das machen?
Ja, sag mal durch.
www.30stundenrundertisch.net. Alles ausgeschrieben.
Ja, jetzt im Gespräch sind wir gar nicht auf diesen runden Tisch gekommen. Wie seid ihr eigentlich auf den runden Tisch gekommen? Habt ihr da so eine Fokussierung auf die damaligen Ereignisse an den runden Tischen halt zu Anfang gehabt, oder?
Ja, schon. Also es ging schon beim runden Tisch an sich darum, zu Beginn demokratische Prozesse zu etablieren oder auch Strukturen zu etablieren, die demokratischer Natur sind. Und irgendwie ging es ja auch darum, dass die Forderungen oder die Frauen, die sich in Initiativen zusammengeschlossen haben, Gehör finden. Und das war dann erstmal der runde Tisch als nächste Instanz. Und in Leipzig ist das ja besonders, dass der dann auch noch in die Regierungsverantwortung gekommen ist ab Januar, glaube ich, 90, der sozusagen nicht nur beratend war, sondern dadurch, dass das Parlament sich aufgelöst hatte im Dezember, ist der in die Regierungsverantwortung gekommen. Deswegen war es natürlich wichtig, dass Frauen sich vorher aus der Fraueninitiative und so an den runden Tisch mitgesetzt haben und dort sich einen Platz erkämpft haben. Und aber Fun Fact, den möchte ich jetzt noch bringen, der runde Tisch hatte aber Ecken.
Der runde Tisch ist ja auch so ein unheimlich griffiges Symbol, aber ihr wollt den, glaube ich, aus Strohballen nachbauen, habe ich gehört.
Ja, so ist es.
Ja.
Also ein historischer, originalgetreuer Nachbau aus Strohballen, das ist schon mal
ambitioniert. Das ist das
Ziel. Ja. Wir haben auf jeden Fall so eine Skizze von dem runden Tisch in Leipzig. Und
da brauchen wir auf jeden Fall Hilfe auch.
Auch, ja. Und
ja. Ich glaube, es werden schon Leute genug vorbeikommen, denn das klingt wirklich interessant. Dieser Nachbau. Okay. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Bedanke mich sehr bei Elisa Überscher und bei Tanja Krone und wünsche noch dann gutes Gelingen am Freitag. Und dort wird man es ja auf jeden Fall sehen dann.
So ist es, absolut. 30 Stunden lang.